Es geht natürlich auch um Transparenz.
Ja, es geht um Transparenz. Ich meine, man muss schon bedenken, dass einfach die Kolonialgeschichte, ich meine, das waren über 500 Jahre, ja, was da einfach noch im, jetzt noch aufzuarbeiten ist, ist einfach auch enorm.
Hier sehen wir zwei Weibsbilder in ihrem natürlichen Habitat. Sie leben in einer Symbiose und stärken sich so gegenseitig.
Vibes, Bilder von Bitches und Queens.
Ich glaube, gegenseitige Stärkung können wir gerade alle gebrauchen.
Oh ja.
Hallo, hallo, hallo.
Hallo, hallo, hallo.
Schön, dass wir uns wieder gegenüber sitzen.
Ja, ich freue mich. Mir gegenüber sitzt die wundervolle, strahlende, aufbauende, rückenstärkende, bauchkraulende, also nicht sich selber, sondern
auch sich selber.
Anderen die Plauze kraulende, mütterlich liebevolle Vero.
Ich darf dich auch noch vorstellen, mir gegenüber sitzt die wundervolle, freie, verspielte, respektable und vertrauensvolle Stefanie.
Ja, sie ist nett.
Und wunderschön und klug und frei und ja, fürsorglich. Und ja, das ist eh auch, du bist auch manchmal ein bisschen zu fürsorglich. Ich muss mehr auf dich selber sorgen. Heute wird geschimpft.
Heute wird geschimpft. Das ist sicher ein Tipp, den wir auch an alle draußen geben können.
Genau.
Immer schön auf sich selber schauen auch.
Genau.
Ja.
Ja. Wollen wir loslegen? Achso, magst du vielleicht noch erklären, wer wir sind und
ich erkläre gern noch, wer wir sind.
Also ja, wir sind, haben wir ja gerade...
Ja, aber wir sind die Vibesbilder, das haben wir noch nicht gesagt, falls ihr nicht am Titel gesehen habt, welchen Podcast ihr gerade hört. Wir sind die Vibesbilder und wir stellen immer eine Frauenbiografie, eine historische, reale, wirklich existierende vor. Eine recherchiert immer, sucht sich ein Vibesbild aus, egal welcher Kontinent, egal welches Jahrhundert, egal welche Profession oder welches Schicksal. Und die andere lässt sich überraschen und die Geschichte erzählen. Und im zweiten Teil dann gibt es ein Thema, das inspiriert ist von der Biografie, zu dem wir dann auch beide recherchiert haben, worüber wir uns dann unterhalten und das wir euch dann vorstellen.
Mesdames et Messieurs, nun zum Porträt eines Frauenzimmers, einer Weibsperson, einer Evastochter.
Es gibt wieder mal eine Premiere für uns. Ein Land, in welches wir gehen werden. Allerdings werde ich die Spannung noch ein bisschen halten, weil die Biografie unserer heutigen Bitch Queen ganz intensiv mit ihrer Familie im Zusammenspiel steht. Beziehungsweise mit einem bestimmten Familienmitglied. Ein Familienmitglied, das hier sehr wesentlich wird und ja, dieses Familienmitglied möchte ich zuerst vorstellen.
Aha, kryptisch.
Es handelt sich, so viel kann ich schon verraten, um ihren Vater. Das heißt, ich hole dieses Mal noch etwas weiter aus und beginne irgendwo um das Jahr 1721, vermutlich im heutigen Nigeria, wo Madi Marke im Stamm der Magumi Kanuri auf die Welt kommt. Madi ist noch ein Kind, als sein Stamm überfallen, bekriegt und vernichtet wird und wird so in einem Raubattentat nach Nordafrika verschleppt. Dort wird er versklavt und hat die Aufgabe, Kamele zu hüten. Außerdem wird ihm der Name André aufgedrückt. Die Araber verkaufen ihn aber, angeblich tauschen sie ihn für ein Pferd ein. Er ist nun etwa 10 Jahre alt, als er mit dem Schiff nach Messina gebracht wird und als Geschenk der Marquise von Sizilien übergeben wird. Für diese Zeit ist es nicht unüblich, dass man sich so eine Person of Color an den adligen Hof holt, weil dadurch war man ganz en vogue und hat sich sozusagen einen arabischen Glanz zugelegt. Es ist, fühlt sich nicht gut an, das so auszusprechen.
Ja, es war so diese Zeit, wo so das Exotische, unter Anführungszeichen auch, ne, das war auch so der Begriff. Und
genau, ich werde auch schick. Den Begriff Person of Color wiederholen. Man kann sich denken, dass ein anderer Begriff gewählt wurde aus den Quellen, die ich gefunden hatte. Am sizilianischen Hof lernt er eine Dienerin kennen und die hat es ihm angetan. Diese Dienerin heißt Angelina. So kommt es, dass er sich jetzt etwas Selbstermächtigung holt und er nennt sich fortan Angelo. Du kennst ihn.
Ja.
Das heißt, du weißt auch schon, wo es hinführen wird. Lassen wir manche Zuhörende noch ein bisschen raten.
Ich sag nichts. Spannend, cool.
Dann weißt du auch, wer unser Vibesbild ist.
Ja.
Ne? Gut.
Aber super. Aber über sie weiß ich fast gar nichts. Also
ja, man weiß über den Vater auch wesentlich mehr. Ja. Deswegen hole ich so weit aus.
Ja.
Aber für alle, die noch nicht wissen, von wem ich spreche, lasst euch gerne auf diese Geschichte ein. Wir sind noch in Sizilien. Angelo ist ein Kind. Einen Familiennamen bekommt er auch dazu, und zwar Soliman. Wiederum nichts Unübliches zu jener Zeit, da in People of Color oft Osmanisches hineininterpretiert wurde.
Mhm.
Angelo Soliman wurde getauft und erhielt am Hof der sizilianischen Markise eine vielfältige Ausbildung. Sie nahm ihn wohl wie einen eigenen Sohn an und wollte, dass er nur die beste Bildung erhielt. Einerseits erlernte er viele Sprachen, Italienisch, Tschechisch, Französisch, Deutsch, außerdem antike Sprachen wie Hebräisch, Griechisch und Latein. Und andererseits hat er wohl auch eine Vielzahl an Instrumenten spielen können. Der optimale Leibeigene also, weil er ihr natürlich auch beim Networking in der adligen High Society viele Vorteile verschaffen konnte.
Mhm.
Einer dieser High Society, der fand den Angelo so toll, dass er ihn unbedingt haben wollte. Die Sprache ist von Fürst Lobkowitz, Gouverneur von Sizilien. Er hat ihn dann auch bekommen und ihn zu seinem engsten Vertrauten gemacht.
Das ist schon auch grauslich, dieses so, ich will den haben. Ne?
Ja, das ist halt mit Leibeigenen so, die werden wie Eigentum behandelt.
Ja,
du kannst den verschenken, verkaufen.
Mhm.
Also einen Deal ausmachen, in gegen ein Pferd eintauschen.
Ja.
Alter.
Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
Angelo begleitet den Fürsten Lobkowitz auch bei vielen Schlachten und rettet ihm sogar einmal das Leben, als der Fürst verletzt wird und Angelo ihn schultert und wegträgt. Sein nächster Weg führt ihn in das Land, das ich vorhin noch nicht verraten hatte, weil wir wieder eine Länderpremiere feiern, denn zum ersten Mal bei den Vibesbildern landen wir in Österreich.
Ah,
und zwar genauer gesagt in Wien.
Waren wir noch nie in Österreich?
Ich glaube nicht, nein.
Das ist ja...
Ja, exakt. Das haben wir uns wahrscheinlich aufgehoben für ein besonderes Vibesbild.
Das stimmt, ja.
Und ich freue mich sehr, dass ich dieses Vibesbild als erste Österreicherin vorstellen darf. Auf einem Schimmel anreizend, hochfürstlich staffiert und mit wallendem Gewand kommt er als Person of Color am Hof in Wien an. Angelo Soliman kommt in die Wiener Hofgesellschaft, aber nicht zu den Habsburgern, sondern er ist da irgendwie in einer Position, dass er sich seinen nächsten Besitzer zumindest selbst aussuchen kann.
Mhm.
Was wahrscheinlich nicht viel heißen mag, wenn du einfach der Besitzer eines anderen Menschen bist.
Aber was schon nach einem großen Privileg klingt so, ne?
Also ja, naja, vielleicht hatte die Möglichkeit, das geringste Übel zu wählen, sozusagen.
Ja. Aber konnten sicher nicht viele.
Er war, glaube ich, ein sehr heiß begehrter Gehilfe, Leibeigener, Gebildeter, was auch immer. Also ich meine, das kam nicht oft vor, dass die so viele Sprachen sprechen konnten, dass sie so gewählt sich ausdrücken konnten, so viele Instrumente spielen konnten, so ein kulturelles Verständnis hatten und noch dazu, so, es kam einfach nicht oft vor, dass man einen Schwarzen in barocker Kleidung, in diesem Turban.
Ja.
Genau. Also ich war gerade dabei zu erklären, dass er sich seinen Besitzer aussuchen konnte. Und zwar wird Angelo der Leibeigene von Wenzel von Liechtenstein, welcher ihn sowohl als Erzieher seiner Kinder als auch als obersten Kammerdiener anstellt.
Mhm.
Das ist vergleichsweise schon eine sehr coole Anstellung, weil er halt einerseits die Macht hat, die nächste Generation der adligen Liechtensteins auszubilden und auch für das komplette Personal am Hof verantwortlich ist. Und andererseits hat er Zugang zur Elite von Wien. Er trifft sozusagen die A-Promis Europas. Josef II. Wird sogar von Angelo beraten. Er ist auch bei seiner Krönung zum Kaiser dabei. Und noch ein paar nicht unbekannte Namen sind ihm ein Begriff. Angelo wird nämlich zum Freimaurer. Vielleicht kannst du dir vorstellen, welche berühmten Wiener Freimaurer er da kennengelernt hatte.
Mozart.
Richtig, ja. Mhm. Mozart und Haydn kannten ihn, also die kannten sich untereinander.
Ja.
Es waren halt so intellektuelle Diskussionen auch über Bildung und Freiheit, was natürlich ein Thema ist für den Angelo. Aber ja, Mozart als Freimaurer wissen vielleicht viele aus der Zauberflöte, wo ja eben auch diese ganze Freimaurer-Thematik mitspielt.
Naja, die ganzen Symbole und so auch dann vorkommen. Ne?
Mhm. Genau, also das ist so die Gesellschaft, in der er sich bewegt.
Mhm.
Mit Josef II. Kam Angelo auch einmal nach Frankfurt, wo er an Glücksspielen teilnahm und dort eine Summe von 20.000 Gulden gewonnen hatte. Das ist heute vergleichbar mit einem Sechser im Lotto.
Mhm. Wow.
Na, kannst du dir vorstellen.
Von dem erspielten Geld hat er sich Anteile an einem Bergwerk in Schladming sowie ein Haus gekauft. Er ist zwar noch immer nicht frei, gehört immer noch den Liechtensteins, aber er betätigt sich doch sehr geschäftsmännisch und hat jetzt so eine Art finanzielle Sicherheit und Besitztümer. Und nun, finally, verliebt er sich. Wir sind ja auch noch immer nicht bei unserer Bitch Queen angekommen.
Ja.
Er verliebt sich in die Witwe Kellermann. Magdalena heißt sie. Jetzt hat er folgendes Problem: Als leibeigener Bediensteter ist es verboten zu heiraten. Was würdest du in dieser Situation tun?
Die Fesseln sprengen und abhauen mit meiner Geliebten.
Ging ja sehr einfach zu dieser Zeit.
Ja, einfach alles hinter mir lassen und fliehen. Und
also einfach trotzdem heiraten, meinst du, oder?
Ja, es sind natürlich irgendwie, wäre wahrscheinlich ein großer Bruch mit der Gesellschaft.
Die Idee, dass man sagt, die Liebe siegt, hatte er auch. Also Angelo und seine Magdalena denken sich, no risk, no fun. Alles im Namen der Liebe und heiraten heimlich.
Ah, okay.
Genau. Am 6. Februar 1768 im Stephansdom.
Oh, ein ganz heimlicher Ort. Ganz versteckt.
Ja, aber weißt du, Februar-Hochzeiten sind nicht ganz so
bekannt. Wahrscheinlich ein Mittwoch oder so.
Ja, genau. Also, und keiner bekommt Wind davon, weil die komplette Dokumentation auf Latein passiert.
Mhm.
Was er ja sehr gut beherrscht, aber
sonst keiner.
Genau. Doch leider, alle Geheimnisse kommen irgendwann ans Licht durch eine Indiskretion seitens Josef II., dem er sich ja immer wieder anvertraut hat.
Mhm.
Erfährt sein Besitzer und Arbeitgeber Liechtenstein von dieser Hochzeit und entlässt Angelo auf der Stelle.
Mhm.
Silver Lining, wie du vorhin schon angesprochen hast, Angelo ist jetzt ein freier Mann. Nur Geld hat er jetzt leider keines mehr, denn weder die Anstellung beim Liechtenstein noch die Bergbauanteile helfen, weil die Anstellung gibt es eben nicht mehr und das Bergwerk ist eingegangen.
Ah je, okay.
Ja, alles weg.
Ui.
Pech im Spiel, Glück in der Liebe, oder wie man so sagt. Juhu, wir haben es geschafft, denn Angelo und Magdalena bekommen eine Tochter.
Ja.
Und jetzt darf ich offiziell das Vibesbild unserer Folge vorstellen. Josephine Soliman heißt sie.
Ja, eine schöne Frau.
Es geht weiter aufwärts, denn nach dem Tod von Wenzel Liechtenstein wird Angelo von dessen Sohn, also Sohn von Wenzel Liechtenstein, den er ja selbst erzogen hat und unterrichtet hatte, wieder am Liechtensteiner Hof angestellt, und zwar um wieder deren Kinder zu unterrichten.
Ah ja, okay. Mhm.
Also dürfte ein ganz gutes Verhältnis zu ihm gehabt haben als Erzieher, als Erziehender.
Schön, da war dann auch die Ehe kein Problem mehr. Ne?
Genau. Mhm. In den kommenden Jahren lebt Angelo sehr sparsam, um wieder einen finanziellen Polster aufzubauen. Und als seine Frau Magdalena stirbt, kümmert er sich in erster Linie um die Erziehung seiner Tochter Josephine. Erziehen kann er ja wunderbar, wie wir wissen. Mhm. Und ich denke auch, dass die beiden eine echt schöne, gesunde Vater-Tochter-Beziehung zueinander aufbauen.
Schön.
1796, im Alter von stolzen 75 Jahren, stirbt Angelo an einem Schlaganfall.
Mhm.
Für die Zeit
ein hohes Alter.
Ein hohes Alter. Und jetzt dreht sich die Geschichte aber in eine ganz andere Richtung und ich spreche eine kurze Triggerwarnung aus, denn es geht um Leichenschändung. Auf Anlass des Kaisers Franz II., also zwei Generationen nach dem Josef II., wurde sein Leichnam beschlagnahmt und der Medizinischen Fakultät Wien übergeben und präpariert. Angelos Haut wurde abgezogen und gegerbt. Eine Totenmaske wurde angefertigt. Von seinem Kopf und Gesicht wurde ein Gipsabdruck gemacht. Über diesen und einem Holzgestell in Form seines Körpers wurde die Haut dann wieder drüber gezogen. Angelo wurde ausgestopft. Nun wird sein Leichnam bis 1806 im kaiserlichen Naturalienkabinett als halbnackter Wilder in Federn, Muschelkette und Bastrock ausgestellt, zusammen mit ausgestopften Tieren. Obwohl er ja Zeit seines Lebens barocke Kleidung und einen teuren Rock trug oder auch einen aufwendig verarbeiteten Turban.
Oh, das ist auch so schier.
Man kann sich wahrscheinlich nicht einmal annähernd vorstellen, was es für Josephine bedeutet haben muss, miterleben zu müssen, wie ihr Vater hinter einer Glaswand halbnackt ausgestopft für die WienerInnen zur Schau gestellt wird.
Ja.
Ja, eine der größten Grausamkeiten und Traumata überhaupt.
Demütigungen.
Ich zitiere kurz aus Wikipedia. Philipp Blom vermutet, die Präparierung sei direkt auf das Betreiben des Kaisers Franz II. Geschehen, da Soliman das ihm verhasste aufklärerische Wien verkörpert hatte. Die Ausstopfung hatte wohl schon eine Watschenwirkung gegenüber den aufgeklärten Kreisen, die ihn zu Lebzeiten mit offenen Armen empfingen. Dieser Akt, einen Menschen wieder zum Objekt zu machen, und zwar diesmal zu einem dezidiert rassistischen, kolonialistischen Akt, scheint schon verkörpert symbolisch zu sein. Das ist mehr als nur wissenschaftliche Neugier. Und das macht diesen Akt auch so monströs. Das ist ja auch eine posthume Beleidigung.
Ja.
Wir wissen ja, er hat ja in wissenschaftlichen Kreisen gelebt und da immer wieder mal mit seinen Freimaurern zu tun gehabt.
Ja.
Man fragt sich, was sagen die Freimaurer dazu? Ja. Aus freimaurerischem Umfeld kam keine Auflehnung dagegen. Daher gibt es diese Überlegung, dass Angelo posthum seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellte, quasi um seiner Tochter halt eine Erbschaft zu hinterlassen, weil er ja so ziemlich mittellos gestorben war und nur so einen kleinen finanziellen Polster gesammelt hatte, wahrscheinlich um alles seiner Tochter übergeben zu können. Und weil er ja doch ein Mann der Wissenschaft und des Interesses, der Intellektualität war, kann sein, dass er gesagt hat, nutzt meinen Körper für wissenschaftliche Zwecke,
aber nicht
sicher
dafür.
so wie das hier gemacht wurde. Er war in einem Diorama ausgestellt mit dem Untertitel Repräsentant des Menschengeschlechts. Also deswegen ist eben einerseits diese Theorie, ob er seinen Körper gespendet hatte. Weil einige der Freimaurer bei der Konservierung beigewohnt hatten, waren es also entweder Mitläufer dieser Zeit oder es gab eben diesen ideologischen Grund, wir müssen das auch ausstellen, genauso wie man die Tiere ausstellt und dass das irgendwie ein komischer, naturalistischer, dass sie das irgendwie wissenschaftlich begründen wollten, was auch immer, krank.
Wir haben zu dem Thema auch mal die Folge über Sarah Bartman gehabt. Ne?
Ich habe sehr viel an sie gedacht, ich habe mir schon gedacht, du wirst da viele Parallelen lesen können. Bei der Folge von Sarah Bartman war mir aber auch nicht bewusst, dass wir dasselbe in Wien auch getan hatten.
Ja.
Shoutout an diese Folge, die war ultra spannend und hat uns Stephanie vorgestellt. Seine Tochter Josephine setzt sich zur Wehr. Sie wollte ihren Vater gebührend bestatten. Und sie hat wirklich viele Versuche gestartet, um für ihr Recht einzustehen. Sie erhielt auch Unterstützung vom Bischof. Und zwar habe ich da einen Brief gefunden. In den stärksten Ausdrücken, die nur die Wehmut in die Feder geben kann, hat die Josefa Soliman bei uns die anschließende Anzeige gemacht, in der sie anbringt, dass ehe sie sich noch von dem ersten Schrecken über den plötzlichen Todfall ihres geliebtesten Vaters Angelo Soliman erholen konnte, schon eine andere traurige Nachricht, die nämlich, dass der Körper desselben zur medizinischen Fakultät, um mit diesen anatomische Versuche vorzunehmen, abgegeben worden, sie in eine noch größere Bestürzung hingerissen, welche bald darauf den höchsten Grad erreicht und in eine Art von Betäubung und Schwermut übergegangen wäre, als sie in sichere Erfahrung brachte, dass man auch dem schon verstümmelten Körper seine Ruhe nicht gönne, sondern diesen dem heiligen Abbe Ebal auf sein Verlangen abgegeben habe, der ihm dann vollends die Haut abzog, selbe ausschoppte und sie neben anderen Tieren im kaiserlich-königlichen Naturalienkabinett zur Schau und Augenweide auszustellen, den Antrag machte. Sie verlange, dass die Haut zu dem übrigen Körper ins Grab und geweihte Erde geleget, deswegen der Auftrag an Eberl erlassen und diese ihre Bitte von dem erzbischöflichen Konsistorium, als dem es zukäme, die kirchlichen Gesetze und Gebräuche zu handhaben, unterstützet und an Behörde begleitet werde. Selbst das hiesige Publikum, das größtenteils den Vater der Bittstellerin gebannt und seiner guten Eigenschaften wegen geschätzet hat, nimmt dem Vernehmen nach teil an der Bestürzung und Wehmut der Tochter und wünscht, dass ihre auf Kindesliebe und Ehrfurcht nicht minder als auf die klaren Rechte gegründete Bitte nicht unerhört bleibe. Wien, den 9. Dezember 1796, Offizial- und Erzbischöfliches Konsistorium. Leider aber lehnte der Staat ihre Forderungen ab und der Körper ihres Vaters blieb ausgestellt. Sie erhielt wohl eine Box mit den Knochen ihres Vaters und die inneren Organe wurden wohl beigesetzt, doch um die Rückgabe der Haut und Leichenteile kämpfte sie vergebens. Später waren mehr und mehr Menschen empört von dieser Ausstellung im Diorama. Dadurch kam er dann in einen Kasten im Dachboden auf der Hofburg. 1888 lehnten sich die Bürger gegen Hof und Adel auf und es kam zu einem Feuer. Und in diesem Feuer sind wohl seine Überreste verbrannt. Josephine Soliman hat als schwarze Frau Eigensinn bewiesen und Widerstand geleistet. So war sie eine Menschenrechtsaktivistin noch lange vor der ersten Bürgerrechtsbewegung.
Ja.
Und das hat mich dazu inspiriert, sie als erste wienerische Frau in unserem Podcast vorzustellen.
Ja.
Bald darauf heiratete Josephine, verließ Wien und wurde zur Baronin von Feuchtersleben. In Krakau, in Polen, brachte sie ihren einzigen Sohn Eduard, Freiherr von Feuchtersleben, zur Welt. Nur 4 Jahre später starb sie in Krakau, tragisch jung. Nach dem frühen Tod der Mutter kehrte der Vater von Eduard, der Feuchtersleben, nach Wien zurück.
Also ihr Mann.
Genau, ihr Mann, also der Witwer sozusagen.
Ja.
Dort heiratete Ernst Feuchtersleben ein zweites Mal und 1806 kam sein Halbbruder Ernst Junior Feuchtersleben zur Welt. Der seine Mutter, der ja wieder eine andere Mutter hat, ebenfalls nach kurzer Zeit verlor.
Okay.
Der Eduard, ihr Sohn, wurde Bergbauingenieur, also hatte wohl ein ähnliches Interesse wie sein Großvater. Und mit literarischem Geschmack. Sein Halbbruder Ernst war ein bekannter Dramatiker. Also für die ganz dramatisch Bekannten, aber die DramatikerInnen unter euch, Ernst Junior Feuchtersleben.
Ja, okay.
Zu seinen Freunden gehörten die Dramatiker Franz Grillparzer, Eduard von Bauernfeld, Nikolaus Lenau, der den Ischlerinnen unter euch bekannt sein könnte, und Johann Ludwig Deinhardstein. Ja. Letzterer scheint der wichtigste Freund von Eduard gewesen zu sein. Zwar tragisch, wie es sowohl mit Josefine als auch mit ihrem Vater dann letztlich ausging, aber ihr Sohn hat auch Geschichte geschrieben.
Ja.
Wie gesagt, Johann Ludwig Deinhardstein war der wichtigste Freund, ich sage jetzt mal Freund, von Eduard. Eduard selbst hatte auch Theaterstücke geschrieben, welche sogar noch online auf Google Books zu finden sind. Ich habe reingeschaut.
Ah, wirklich? Cool.
Das Thema Afro-Österreicher zu sein oder Afro-Europäer zu sein, wird in diesen Stücken jedoch nicht verarbeitet.
Okay. Mhm.
Und Kinder hatte Eduard auch nie. Das heißt, diese Erblinie endet hier.
Mhm.
Aber ich habe ein Zitat für dich,
ja,
das Eduard geschrieben hatte. An Deinhardstein. Wie kann ich deine Liebe auch verdienen? Drauf sann ich seit den wonnevollen Stunden, die ich mit dir, viel werter Freund, verbunden. Im Lebensschmucke schimmernde Rubinen. Ich sann und sann mit zweifelvollen Mienen. Wie glückte mir's, was Würd'ges zu erfunden, was vor des Dichters Antlitz wert befunden. Ob auch der Freund mir nachsichtsvoll erschienen, Gesänge bei dem anmutreichen Sänger, rief's in mir, ihn erfreuen muntre Lieder, da pocht das Herz mir bang und bänger. Nichts seit dem kleinen Dank, der ruf ich wieder, doch fass ich Mut und zaudre nimmer länger und leg ihn auf der Freundschaft Altar nieder.
Oh.
Das war das Intro zu einem Theaterstück, das sich nennt Der kleine Liebesbote.
Ah, okay.
Ich habe nie was anderes dazu gefunden, als dass hier steht, er wäre der beste Freund von ihm oder die wichtigste Freundschaft für ihn.
Ja.
Ich meine, entweder gab es damals einfach auch einen wertvolleren Umgang männlicher Freundschaften, dass man so schreiben darf, ich empfinde Liebe für diesen Freund, eine freundschaftliche Liebe. Oder das wir haben hier doch noch mal ein bisschen eine diversere Folge, als ich ursprünglich gedacht hatte.
Ja, ja, kann sein.
We will never know, es geht uns auch nichts an, aber ich fand dieses Intro sehr schön, muss ich sagen.
Ja, ist wirklich schön, schön geschrieben.
Genau. Ja, und somit sind wir zum Ende dieser Biografie gekommen.
Ah.
Ich habe noch etwas gefunden. Mhm. Ich habe ja heute schon erzählt, Stefanie, ich finde das immer so toll, dass wir in unseren Folgen immer Themen behandelt hatten, die gerade zeitgleich irgendwie aktuell sind.
Mhm.
Und zum Thema Theater, weil er ja ein Theaterstück geschrieben hat, passiert gerade jetzt ein arger Zufall. Im Akademietheater findet in wenigen Tagen, zum Aufnahmezeitpunkt dieser Folge, eine Premiere statt, die das Leben von Josefine Soliman aufarbeitet.
Wirklich? Mhm. Ach, cool.
Genau.
Da gehen wir hin.
Da gehen wir hin, das wäre doch wichtig.
Ja, super spannend.
Das Stück heißt Katharsis. Ich kann noch nicht wirklich viel drüber sagen. Ja. Wie gesagt, das findet erst bald statt. Aber Folgendes findet man auf der Webseite vom Akademietheater. Briefe des Protests und des Widerstandes an den amtierenden Kaiser Franz II. 1768 bis 1835. Josefine war die erste dokumentierte Frau aus der Black Austrian Community, die sich gegen die koloniale Staatsgewalt auflehnte, so Anouk Schad. Ihr Vater war Mardi Marke, als Kind von SklavenhändlerInnen aus seiner westafrikanischen Heimat verschleppt, in Europa auf den Namen Angelo Soliman getauft, wo er aus der Position eines Dieners in die höchsten gesellschaftlichen Kreise des Habsburgerreiches aufstieg und zum berühmtesten schwarzen Menschen im Wien des 18. Jahrhunderts wurde. Nach seinem Tod wurde sein Leichnam als Ausstellungsobjekt für das Hof-Naturalienkabinett präpariert und den Blicken der Lebenden unterworfen. In diesen drei intensiven Briefen bittet Josefine, wie eine Antigone im 18. Jahrhundert, ihren Vater bestatten zu dürfen und seinem Körper so die Würde und Totenruhe zurückzugeben.
Ja, super, super. Ja. Ich habe den Titel sogar irgendwo mal gelesen, jetzt vor kurzem erst, aber ich habe da nicht weiter gelesen, worum es geht.
Ja, ich meine, was ich ganz vergessen habe zu erwähnen, ist, wir hatten ja den Black History Month im Februar.
Ja.
Da waren wir noch nicht online heuer mit dieser Staffel. Also sie ist in der schwarzen Community in Wien echt nicht unbekannt als Menschenrechtsaktivistin.
Ja.
Und eine Josephine-Soliman-Straße wird von den schwarzen AktivistInnen in Wien schon seit über 10 Jahren gefordert.
Ja.
Auch wurde die Wiener Löwengasse symbolisch in die Josephine-Soliman-Straße umbenannt zu der Zeit des Remembering Mozart, Reconstructing Mozart.
Mhm.
Also da war ganz Wien irgendwie mal sich irgendwie so in die Zeit der Mozart irgendwie so. Und dann hat eben die schwarze Community gesagt, können wir die Josephine-Soliman-Straße haben. Die Straße wurde zwar nicht umbenannt auf sie, aber halt eben für diese Zeit. So wie jetzt zum Frauentag auch die Herrengasse Frauengasse hieß.
So für den.
Wurde für diesen Zeitraum die Löwengasse zur Josephine-Soliman-Straße.
Ja.
Dieses Straßenschild schaue ich immer wieder an. Es gibt mir Kraft, erläutert Johnston Arthur, eine Aktivistin. Es ist das Symbol für unseren Struggle. Denn die hiesige schwarze Diaspora sei für Wien typisch. Eine herzige, romantisierte, aber in Wirklichkeit blutige Gewaltgeschichte. Es gibt auch eine Erinnerung an Angelo Soliman. 2013 wurde in Wien Landstraße, also im 3. Bezirk, eine teilüberdachte Fuß- und Radpassage zum Donaukanal am nördlichen Ende der Löwengasse zum Angelo Soliman-Weg benannt, nachdem der Antrag der Umbenennung der Löwengasse abgelehnt worden war, muss man dazu sagen.
Es gibt ja auch einen schönen Film über Angelo, über den Vater. Ne?
Stimmt, von Markus Schleinzer und Alexander Brohm, der Film Angelo aus dem Jahr 2018.
Ja, krasse Biografie auch, sowohl vom Vater als auch von der Tochter, die natürlich da auch als Person of Color sicher auch ihre eigenen krassen Diskriminierungserlebnisse hatte in dem Wien der damaligen Zeit und diesen Kampf für den Vater auch unvorstellbar war.
Ja, und ich finde auf jeden Fall, dass beide Namen in unsere Geschichtsbücher aufgenommen werden, also in den Geschichtsunterricht, in den österreichischen Geschichtsunterricht gehören.
Ja,
auf jeden Fall.
Total, ja, voll. Ja, wie gesagt, über den Vater hört man eben schon immer wieder was und immer wieder ein bisschen mehr so, aber...
Ja, es gibt auch mehr Dokumentationen über ihn, obviously.
Ja.
Aber ja, seine Tochter war sozusagen die erste Menschenrechtsaktivistin für Schwarze in Wien.
Ja.
Das hätte sich früher keine traut.
Ja, und deswegen war es mir ein Anliegen, sie da jetzt irgendwie
super cool
in den Vordergrund zu rücken.
Ja, sehr gut. Schöne Biografie, danke dir.
Ja, danke dir. Inspiriert von ihrer Biografie gehen wir in den zweiten Teil über und unterhalten uns über... Wie kann es anders sein? Museen und naturhistorische Museen.
Bitte, nicht schon wieder Feminismus.
Im zweiten Teil, wie vorhin angekündigt, wird es um Museen gehen, um die Objekte, die heute in Museen drinnen sind. Das heißt, das kann man sich auch schon gut vorstellen, es wird um die Schandtaten der Kolonialisierung gehen und auch um kulturellen Genozid. Ich beginne gleich im Naturhistorischen Museum Wien, denn da gab es einen Saal, der salopp genannt wurde, der sogenannte Rassensaal.
Mhm.
Auch wieder so ein Ding, das mir ins Gesicht geschlagen wurde, als ich mir durchgelesen habe, wann der existiert hatte im Naturhistorischen Museum.
Das war der offizielle Name.
Der offizielle Titel war der Saal 17. Und hatte die Bezeichnung die heute lebende Menschheit, Klammer Rassenkunde.
Ah ja. Mhm.
Was glaubst du, wie lange der existiert hatte?
Bis in die 50er?
1978 bis 1996.
Wahnsinn.
Oder?
Bis 96. Ha, das ist halt auch immer dieses... Das ist auch wirklich immer bei diesem Thema, dass es sich das einfach so lange zieht. Wir wissen, dass es irgendwann mal diese Rassenlehre gab und dass es irgendwie mal State of the Art war und so. Und das ist schlimm genug, aber wie viele Jahrzehnte und bis fast in die Gegenwart, das immer so mitgeschleppt wurde und so lange nicht hinterfragt wurde, immer wieder überraschend.
Da ist ja auch irgendwie die Anthropologie aus einer Zeit, ja, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, dieser Nazi-Gedanke auch irgendwo, dass du am Schädel bemessen kannst, wie intelligent der Mensch war und dass deine Gesichtszüge was damit zu tun hatten, wie intelligent du wirst und wie gut dein Genmaterial sein soll oder ist. Es ist wirklich grauslich. Es gab da natürlich auch öffentliche Kritik an diesem Saal. Im Zentrum stand vor allem die Logik der Anordnung der ausgestellten Rassen. Die Ausstellung hatte zwei Endpunkte, je nachdem von welcher Seite der Rundgang im Saal begonnen wurde. Am Ende stand ein blonder, laut Ausstellungsbegleittext schwedischer Mann im Hemd und Sakko und am anderen Ende ein steinzeitlicher Tasmanier. Im Begleittext kam unterschwellig ein eurozentrisches Weltbild sowie die Überlegenheit eines nordischen Idealtypus zum Ausdruck.
Na bumm.
Ebenfalls kritisiert wurde häufig der hierarchisierende Umgang mit Attributen in den Beschreibungen der einzelnen Rassen. Also wurde zum Beispiel die Rasse der Nordide mit folgenden Rassenmerkmalen beschrieben: hohes, schmales Gesicht, hohe, gerade Nase, kräftiges Kinn. Und Australien, echt, diese Ausdrücke, es fällt mir echt nicht leicht, das einfach so vorzulesen, ohne dass mir schlecht wird, ich sag's dir, wurde beschrieben mit derben Gesichtszügen.
Ist auch immer diese Wertung drinnen.
Ja, na klar, was ist besser und was ist schlechter. Verantwortlich für diesen Rassensaal war der damalige Abteilungsleiter Johann Schivalsi, der auch im Kurier in einem Interview die Österreicher vor Mischehen mit Migranten gewarnt hatte.
Alter.
Und es könnte ja dadurch zu Veränderungen in der Erbsubstanz kommen.
Okay. Ich glaube, es wird nicht mehr.
Wann war dieses Interview?
Ich glaube 1993.
Ja,
93.
Das ist echt noch nicht so lang her, ne?
Ja, aber ich meine, krank, oder?
Ja,
das ist voll. Ja. Okay. Ich glaube, mittlerweile ist der allgemeine Konsens gegeben, dass man nicht einfach so erstens Schädel und Haut und menschliche Überreste in Museen ausstellen kann und mit denen machen kann, was man will. Aber es geht nicht nur um menschliche Überreste, sondern auch um Objekte, die sich die Museen angeeignet hatten zu Kolonialzeiten. Angeeignet ist jetzt salopp formuliert. Ja, sie haben sie einfach geraubt, sie haben ganze Kulturen zerstört. Und ein großes Augenmerk legen wir hier halt auch auf die Benin-Bronzestatuen, denn das Volk im Benin wurde komplett vernichtet und die hatten dort eben so eine große Ansammlung von Statuen und Reliefen. Und diese Reliefen standen damals noch in einer bestimmten Anordnung. Für dieses Volk ist das so, dass ein Mann beschreibt das so wie ein Tagebuch dieser Kultur, weil die Anordnung quasi auch mit erklärt, wie diese Kultur entstanden ist und was eben welche Bedeutungsebene hatte. Aber als dann eben ein kolonialistischer Raub auf sie stattfand, auf dieses kulturelle Erbe stattfand, wurde einfach alles auseinandergenommen und durcheinander geworfen und nicht mal irgendwie in Afrika gehalten, sondern alles aufgeteilt nach Europa, ins britische Museum vor allem, aber auch nach Deutschland. Und ich weiß jetzt nicht, ob in Österreich auch noch was von den Benin-Statuen übrig ist, aber es ist auf jeden Fall schon ein jahrzehntelanger Kampf, dass diese Statuen, dass diese Objekte wieder zurück an ihre Herkunftsländer, zurück nach Afrika können. Mhm. Ich rede jetzt Herkunftsländer in Plural, weil es natürlich nicht nur die Benin-Statuen sind, die da geraubt worden sind, sondern aus allen möglichen Kulturen, aus allen Ländern haben sich die Europäer da bedient und sich gedacht, ja, ich erkläre jetzt quasi so mit dem eurozentralen Weltblick auf die Dinge, wie andere Kulturen funktionieren.
Ja.
Und es gab ja auch noch lange in Österreich das damals genannte Volkskundemuseum. Das ist mittlerweile auch ein überholter Begriff, weil es ja keine Völkerkunde in dem Sinne ist. Mhm. Und man will auch nicht als irgendwie Völkerkunde bezeichnet werden.
Ja.
Heute ist es in Wien das Weltmuseum.
Genau, seit 2012 ist es umbenannt.
Genau. Wir haben uns dazu auch einen Podcast angehört vom SWR, die eben auch nochmal näher darauf eingegangen sind, wie geht denn jetzt ein Museum, ein europäisches Museum, mit dem Bewusstsein um, dass das einfach aus den komplett falschen Gründen in dieses Museum gekommen ist. Und man hat halt irgendwie auch das Gefühl, dass kein Bewusstsein dafür da ist, dass das ein koloniales Unrecht da ist, weil die meisten ethnologischen Museen da sagen, sie ziehen sich aus der Verantwortung, beziehungsweise Verantwortung ist ein großes Thema. Meistens ist deren Sprache oder deren Argumentation die folgende: Sie wollen ja die Gegenstände verantwortungsvoll behüten. Man muss ja ordentlich auf diese Objekte aufpassen, was quasi schon wieder so suggestiv andeutet, die eigenen Kulturen oder das eigene Völker, und die können da gar nicht richtig damit umgehen. Ja? Die wissen ja gar nicht, wie man richtig mit den Objekten umzugehen hat und dass das was Wertvolles ist. Das haben ja nur wir als EuropäerInnen erkannt, wie wertvoll diese Gegenstände quasi sind.
Dort würde das verkommen oder die würden das nicht irgendwie richtig konservieren, richtig bewahren, was einerseits natürlich ein sehr überheblicher Blick auf die ganze Sache ist.
Total anmaßend.
Ja,
auch,
total anmaßend.
Und rassistisch.
Und rassistisch, und was auch de facto gar nicht stimmt, gar nicht wahr ist, weil schon auch viele von dieser geraubten Kunst, die jetzt aus organischen Materialien ist, in Europa, in den Museen über die Jahrhunderte, über die Jahrzehnte hinweg, auch wirklich, um das zu konservieren, mit wirklich giftigen Stoffen auch behandelt wurde und damit diese Kunst ja auch, also mit Gift ausgesetzt wurde.
Ja, ja. In dem Beitrag beschreiben Sie das sehr schön, dass Sie sagen, es ist toxisch auf zwei Art und Weisen, eben wie du gesagt hast. Einerseits, dass man es auf toxische Art und Weise erhalten hat, dass man auf toxische Art und Weise sich diesen Besitz unter den Nagel gerissen hat, und andererseits toxisch, weil wir diese Objekte krank gemacht haben mit diesen ganzen Zusätzen aufgrund des organischen Materials. Oft fällt auch die Stiftung des preußischen Kulturbesitzes, weil dies eben auch eine Vielzahl an Objekten aus unterschiedlichsten Herkunftsländern beinhalten und einfach auch sehr lange diese ganzen fremden Kulturen aus einer rein westlichen Perspektive erklärt hatten und nie die Menschen aus den Herkunftsländern gefragt hatten.
Mhm.
Diejenigen, die wirklich ein Wissen oder eine Ahnung davon hatten.
Mansplaining.
Ein Beispiel, wie man ein bisschen besser damit umgehen kann, gibt die Ausstellung Reinventing Grassi im Grassi-Museum. Es ist jetzt zwar eine Ausstellung, aber es ist auch eine Idee, wie man mit einem Museum heute umgehen kann, wie ein Museum heutzutage aussehen kann. Das Herzstück dieses Museums ist der Raum der Erinnerung, wo eben diese Rückgaben ausgestellt sind, wo man eben sagt, jetzt sind sie gerade noch da, aber wir erinnern uns an daran, was damit gemacht worden ist, dass die 100 Jahre lang eigentlich außerhalb des Herkunftslandes verbracht haben und dass das eben auch teilweise rituelle Objekte, die zum Beispiel zurück an die Osterinseln gehen sollen, was die durchgemacht haben und dass das eben wichtig ist, wieder zurückzukommen an das kulturelle Eigentum dieser Kulturen der Osterinseln.
Mhm.
Die Kuratorin dort sagt, es braucht einfach alles einen neuen ethischen Umgang und das kann nicht im Keller passieren. Im Keller heißt in vielen dieser Museen, wie zum Beispiel auch im Britischen Museum, man glaubt immer, die meisten Ausstellungen sind oben für alle sichtbar, aber das ist ja nur ein Bruchteil dessen, ein Bruchteil dieser Objekte ist ausgestellt.
Ja.
Der Großteil ist irgendwo unten einsortiert in irgendwelchen Boxen, im Keller und wartet darauf, irgendwann mal irgendwie nochmal neu durchzusortiert werden und vielleicht irgendwann mal ausgestellt zu werden. Das heißt, wenn das dort alles unten irgendwo im Keller eingeschlichtet ist, warum kann man das nicht einfach zurückgeben an die Kulturen?
Ja.
Ich fand es auch sehr spannend, weil gerade die Benin-Bronze-Statuen, haben wir schon vorher erwähnt, die versuchen ja schon seit Jahrzehnten ihr kulturelles Eigentum zurückzubekommen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es da auch schon mal irgendwie eine Aufnahme mit dem Museum in Berlin, dass sie das zurückbekommen. Und anstatt dass die damals gesagt haben, weil da hat Nigeria damals gesagt, wir kaufen die Gegenstände zum aktuellen Marktpreis zurück.
Ja.
Das war der Vorschlag. Sie kaufen das sogar zurück.
Ach Gott, ja,
und
ja.
Das haben sie aber da nicht machen können, weil sie sagen, nein, gesetzlich ist das jetzt der Besitz des Museums. Ich glaube, es war im Humboldt-Museum, aber ich bin mir nicht sicher. Dieses Museums, beziehungsweise ich glaube auch der Preußischen Stiftung.
Mhm.
Das heißt, man hat diese Gegenstände teils auch einfach nachproduzieren lassen, also quasi ein Duplikat gemacht, eine Replike. Und die haben sie ihnen aber auch nicht geschenkt, sondern dafür musste Nigeria auch bezahlen. Also es ist ja eigentlich verrückt, was ja. da schon seit Jahren mit diesen Gegenständen gemacht wird. Und ja, das einfach in Kontext zu setzen und dazu zu erklären, wie ist es überhaupt hier gelandet und wie planen wir das auch wieder rechtmäßig zurückzugeben, beziehungsweise einen Weg zu finden, dass das kulturelle Eigentum einfach auch den richtigen Besitzer wiederfindet,
ja.
beziehungsweise einen richtigen Umgang mit diesen Gegenständen findet,
ja.
ist halt total wichtig. Und umso wichtiger ist eben auch die Digitalisierung dieser Objekte,
ja.
damit sowas eben nicht verloren geht, damit man weiterbilden kann und damit man weiterhin diesen politischen Diskurs führen kann.
Ja, damit es einfach auch international gefunden werden kann, die Sachen. Also dass man dann sieht, okay, das ist dort und dort und das ist die und die Geschichte und wir wollen das zurück oder also das einfach das transparent zu machen.
Ja. Genau. Und das auch nicht nur die Objekte, sondern auch das Archiv bzw. die Fotobestände,
ja.
die ja eben auch erklären, in welchem Zusammenhang das gestanden ist teilweise.
Mhm.
Es geht um Regierungen, um Grenzen, um Besitzerverhältnisse, um Geografie und Kartografie und all das wurde eben über die Jahrhunderte aus den Verhältnissen geworfen. Landeseigene KünstlerInnen aus beispielsweise Nigeria hatten ja noch nie die Möglichkeit, sich diese Kunstwerke überhaupt anzusehen,
ja.
weil die ja nicht einmal ein Einreisevisum bekommen hatten. Also es ist alles ein Work in Progress und ob es den Museen in Zukunft wirklich auch gelingt, ForscherInnen und VermittlerInnen dauerhaft mit einzubeziehen und eine eigene Stimme zu geben, das wird sich zeigen. Aber wir brauchen auf jeden Fall eine neue internationale Museumskultur, weil Museum ja irgendwie auch ein politischer Diskurs ist und,
ja.
und ein Melting Pot sein kann.
Mhm.
Weil welche Menschen gehen ins Museum heutzutage? Also es wäre natürlich schön, wenn man da ein größeres Interesse bildet und sagt, okay, es geht um Bildung, es geht um freien Zugang, aber wir wollen eben auch nicht so eine elitäre Gesellschaft bilden, dass zu viele Leute sich denken, oh Gott, nein, das ist ein total stiller Raum und es ist alles steril und ich darf mich da eh nicht durchbewegen und laut sagen, dass ich nicht weiß, aus welcher Zeit das ist oder dass ich mich mit dieser Kultur nicht auskenne, darf ich auch nicht sagen, sondern es geht ja darum, einfach Interesse zu zeigen und zu zeigen, dass es spannende Kulturen auf dieser Welt natürlich gibt, aber auf welche Art und Weise das vermittelt wird und das eben in Kontext zu stellen und zu sagen, wir tragen eine historische Schuld irgendwo auch als Museum, dass da viel falsch gelaufen ist und ja, da einfach einen besseren Umgang zu finden.
Ja, und auch ein Bewusstsein dafür, du hast ja auch vorher jetzt über diese Fotografien oder so geredet, ja, dass es halt wirklich um geraubte Kunst geht und geraubte Kunst, also Raub, es ist einfach auch ein brutaler Akt gewesen, wie die Sachen angeeignet wurden. Ne?
Ja, durch Genozid wirklich.
Durch Genozid, durch Drohung von Gewalt, durch wirklich Brandschatzerei, durch wirklich kriminelle Taten wurde da Kunst sich zu eigen gemacht, Kultur sich zu eigen gemacht, im Namen eines Staates oder eines Kaiserreiches oder so. Ja? Also das sind einfach auch, es ist kriminell und das sind Gewalttaten, die da passiert sind. Und auch dafür ein Bewusstsein zu schaffen und eine Transparenz zu schaffen. Ja, das ist nicht einfach so, ach, wir sind da in dieses Land rein und das lag da rum und wir haben es genommen. So war es ja nicht. Ja. Den Leuten dort wurde einfach etwas geraubt.
Und dass aber diese Rückgaben auch gut funktionieren können, habe ich vorhin, ich habe es der Stefanie gerade gezeigt, in einem Beitrag wieder mal bei John Oliver auch gesehen, weil eine Statue aus Nepal, die ganz lange in einem amerikanischen Museum in Dallas ausgestellt war, nach Jahrhunderten wieder zurückgebracht wurde und wieder in seinem Originalort installiert wurde, auch sofort wieder als heiliger Ort genutzt wurde. Ja, klar ist er dann nicht dort hinter irgendeiner Glaswand mit 5 Unterschriften und bitte nicht anfassen, sondern das wurde ausgeschmückt mit Blumen, auf einen Altar wieder errichtet und die Leute gehen hin und ehren diesen Ort und ehren diese Kultur. Mhm. Und ich meine, wie arrogant eigentlich auch von der westlichen Kultur, das ja auch über die Jahrhunderte passiert ist, sich anzueignen zu sagen, das ist der richtige Umgang mit solchen Statuen und mit solchen Kulturgütern oder das ist der falsche Umgang mit Kulturgütern.
Oh, immer dieser scheiß Emanzen!
Es ist halt genau Kolonialismus nochmal im Kleinen konkret auf ein Thema, nämlich auf das Thema Kunst, aber im Grunde einfach wohin zu gehen und zu sagen, wir wissen, wie es geht, wir sind die moralischsten, die gebildetsten und die besten. Wir haben die richtige Religion und wir zeigen euch jetzt, wie man ein nicht wildes Leben führt oder so. Das ist ja genau das, die Idee von Kolonialismus gewesen, auch von Missionierung. Und genau das passiert einfach in der Kunst auch. Und das ist halt irgendwie dieses Bild von Kunst hat in einem Museum zu sein. Es darf nicht berührt werden, es muss abgeschrotet sein und man muss dafür zahlen, dass man da kurz vorbeigehen kann. Das ist halt auch einfach ein sehr europäischer oder westlicher
elitärer
Blick. Ja.
Echt?
Es gibt auch einen eigenen Begriff für diese Art von Forschung, wo es eben darum geht, transparent zu machen und nachzuvollziehen, wo die Dinge herkommen, wie die Geschichte dieser Kunstwerke ist. Es gibt einen eigenen Begriff und der heißt Provenienzforschung. Provenienzforschung oder auch Herkunftsforschung widmet sich der Geschichte der Herkunft von Kunstwerken und Kulturgütern und ist eben sowohl im Kolonialbereich ein Thema, als auch zum Beispiel bei NS-Kunstraub, wo es jetzt auch darum geht, dass von den Nazis geraubte Kunst wieder an die jüdischen Familien und an die Nachfolger zurückgegeben wird. Inzwischen haben die meisten Museen, sowohl Kunstmuseen als eben auch so naturhistorische Museen oder eben so Weltmuseen, eigene Abteilungen für Provenienzforschung, wo sie versuchen, die eigene Geschichte der eigenen Exponate wiederherstellen zu können und auch da eventuell eben dann über Rückgaben zu reden oder die einzufordern auch. Allerdings sind diese Positionen oft sehr, sehr klein oder das sind oft nur sehr kleine, sehr, sehr minimal besetzt. Also das ist dann für große Museen sind es oft relativ wenig Leute, die sich damit auch beschäftigen, was natürlich auch schwierig ist. Aber im Grunde kommt da nach und nach so ein Bewusstsein dafür, dass man da vielleicht schon mal hinschauen sollte auch.
Ja, Prioritäten, oder? Es ist immer so Priorities.
Kann bitte einmal irgendjemand an die Frauen denken?
Ich widme mich jetzt mehr eben den Spitzenpositionen in der Museumswelt und in der Kunstwelt, also wirklich in diesen Institutionen Museum. Da ist es zwar schon so, dass Frauen inzwischen keine Seltenheit mehr sind. Viele Frauen leiten auch große Museen, aber es ist jetzt egal, ob das jetzt international oder in Deutschland, in Österreich ist, es ist noch immer sehr schwer, in diesem Kunstbetrieb für Frauen ganz nach oben zu kommen oder in diesem Museumsbetrieb. Mhm. Es gibt natürlich Frauen, die hier zu erwähnen sind, die da auch irgendwie Vorreiterinnen waren oder auch noch sind. Ja. So wurde zum Beispiel jetzt in Mitte der 10er Jahre 2017, so ist zum Beispiel die Museumsmanagerin Maria Bolshow die erste Frau, die die Tate leitet und damit zu den wichtigsten gehört, was internationale Kunst angeht. Selbst das Vatikanmuseum hat inzwischen eine Frau als weibliche Chefin.
Nein, wirklich?
Ja.
Fortschrittlich.
Ja, zu dem Vatikanmuseum gehört ja zum Beispiel auch die Sixtinische Kapelle, also durchaus auch relevant und international bekannt. Mhm. ganz viele der großen Top-Museen sind aber weiterhin in Männerhand. Und das ist schon auch zu beobachten, dass oft die eher, also nicht prinzipiell, aber oft sind dann die Museen, die von Frauen geleitet werden, oft die eher kleineren, die weniger Förderung bekommen, dafür aber irgendwie sehr ambitioniert sind oder halt irgendwie schon, wo die schon dahinter sind, aber die jetzt ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Also diese Big Player sind doch sehr oft einfach noch männlich besetzt. Aber zum Beispiel auch, wenn wir nach Österreich schauen, das Kunsthistorische Museum zum Beispiel, was ja, wo ja auch das Weltmuseum dazugehört und noch viele weitere Sammlungen, was ja sicherlich für Österreich eines der relevantesten Häuser ist, wird von Sabine Haag geführt, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Also auch da eine Frau in der Spitzenposition. Es gibt auf jeden Fall einige Namen und auf jeden Fall auch in den größeren Häusern schon immer mehr Frauen. Es gibt auch noch Zahlen dazu. Die sind jetzt nicht ganz aktuell, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber da wurde zum Beispiel das Jahr 2002 mit 2014 verglichen, jetzt in Deutschland zum Beispiel. 2002 waren es noch so, dass es laut Statistik nur 36% der hauptamtlichen Museumsleitungen weiblich waren und 2014 waren es schon 46%. Also es tut sich was, die Zahlen werden besser. Das ist jetzt die Leitungsebene. Wenn man jetzt aber zum Beispiel auf die Anstellungsverhältnisse und die Vollzeitarbeitsplätze geht, so ist es so, dass weit über 50% da von Männern besetzt sind und zum Beispiel nur jede dritte Teilzeitstelle von einem Mann besetzt wird. Das sind natürlich die Verhältnisse, die man überall irgendwie im Job findet, dass Teilzeit stark von Frauen besetzt ist und dass Männer seltener in Teilzeit sind und dafür mehr die Vollzeitstellen haben. Mhm. Also diese Probleme, die es am Arbeitsmarkt das allgemein gibt, die spiegeln sich halt auch in der Museumswelt wieder.
Na geh auf!
Ich habe noch abschließend einen kleinen humorvollen Teil für Museen.
Ja, das wollen wir auch hören.
Und zwar habe ich eine Webseite gefunden, die nennt sich die 21 verrücktesten Museen der Welt.
Oh ja.
Stellen wir natürlich auch alles gerne in die Shownotes. Ja, ein bekanntes Museum ist das Musée d'Art Fantastique in Brüssel, wo KünstlerInnen wie Bosch und Magritte im Mittelpunkt stehen. Aber die haben zum Beispiel auch eine Meerjungfrau-Mumie.
Eine Meerjungfrau-Mumie?
Eine Meerjungfrau-Mumie. Sie haben einen Raum, der 1000 Schubladen oder auch einen Steampunk-Roboter als Selfie-Partner. Dann gibt es interessante Museen wie das Deutsche Zusatzstoffe-Museum, ein deutsches Gießkannen-Museum, ein Museum für Sepulkralkultur.
Ah ja.
Dann das Vagina-Museum in London. Das fand ich irgendwie am spannendsten. In Kroatien, in Zagreb, gibt es ein Museum of Broken Relationships.
Oh, was wird da ausgestellt? Wie wird das ausgestellt?
Geschichten gescheiterter Beziehungen. Online gibt es das Malware Museum, finde ich auch sehr cool. Dann eine Sache, die man vielleicht kennt in Österreich, ist das Nonseum, also das Nonsens Museum. Widmet sich absurden und skurrilen Erfindungen und setzt sich beispielsweise in einer Kunstinstallation für übrig gebliebene Socken ein. Das fand ich auch noch nennenswert. Das Museum of Failure in Schweden.
Ah.
Und wahrscheinlich das Beste von allen. Museum of Bad Art in Boston, Massachusetts. Das 1993 gegründete Museum der schlechten Kunst hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunstwerke zu bewahren, die viel zu hässlich sind, um ignoriert zu werden.
Ach, schön.
Ja, finde ich auch sehr schön.
Nach einer tragischen Biografie und einem schwierigen Thema noch ein schöner,
zumindest was Kleines aus, ja, etwas Kleines was Aufhaltendes. Klein, ja. Aber nichtsdestotrotz soll das
nicht schmälern.
Genau, ja. Den Schweregrad nicht schmälern. Merkt euch den Namen Josephine Solemann und geht vielleicht ins Museum und seid kritisch mit der Aufarbeitung, aber bleibt interessiert.
Ja.
Kann ich euch nur mitgeben.
Ja. Gibst du uns auch was auf die Playlist mit?
Ich nenne hier den Podcast Tracks and Topics von Crystal Clear und Peter Schreiber. Die sprechen über Musik, aber vor allem auch österreichische Musik. Crystal Clear kann viel besser auch über die Black Community in Österreich sprechen als ich, obviously. Die habe ich eh schon mal genannt. Und als
Buchempfehlung hast du sie auch mal genannt.
Als Buchempfehlung habe ich sie mal genannt. Ja, ich find die ziemlich cool, die Frau.
Mhm.
Genau, die hat nämlich auch eine eigene Playlist mit schwarzen ÖsterreicherInnen die Musik machen und von dort werde ich mir sicher ein, zwei Nummern abschauen und bei uns auch auf die Playlist legen.
Das Lernen, das finde ich super.
Herzlichen Dank für deine Recherche, für deine Auswahl, für die spannende Biografie und das spannende Thema.
Sehr, sehr gerne.
Es war mir wie immer ein Fest.
Mir natürlich genauso. Ich freue mich sehr, dass ihr uns zugehört habt. Und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn ihr lieb zu uns seid in den Kommentaren. Aber kommentiert auf jeden Fall was, folgt uns, aktiviert die Glocke, empfehlt uns weiter. Und bis bald.
Ja, bis bald, ihr lieben Bitches und Queens da draußen.
Lasst es euch gut gehen.
One, two, three, jump! We'll